Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
Anna Peinelt
und Christian Thiel.
Da sind wir wieder. Neue Folge, neues Liebesglück. Hoffentlich auch ganz bald für unsere Hörerin aus der Schweiz. So schön, dass wir auch Schweizer und Schweizerinnen haben, die uns zuhören. Mit einer Zuschrift, auf die Christian sich letzte Woche schon so gefreut hat.
Und wir müssen ihr noch einen Namen geben. Wir nehmen ja meist nicht die Originalnamen, oder?
Wir nehmen an dieser Stelle, das machen wir übrigens im Allgemeinen, es sei denn, jemand sagt ausdrücklich, wir dürfen den Namen übernehmen. Nennen wir sie doch
Claudia.
Claudia.
Sie heißt okay. Claudia.
Wie gut, dass ich auch eine Schweizer Claudia kenne.
Okay.
Ich lese doch direkt mal vor. Ich habe es ein bisschen eingekürzt für uns, denn die Zuschrift hatte auch ganz viel Hintergrundinformationen. Liebe Anna, lieber Christian, ich höre euren Podcast schon lange mit großem Interesse, besonders weil ihr Themen für Singles und Paare mischt. Ich bin 37 und seit vielen Jahren Single. Die meisten Menschen mögen mich, aber niemand will wirklich mit mir zusammen sein. Ich hatte bisher nur 3 ernstzunehmende Beziehungsversuche, der letzte liegt Jahre zurück. Ich habe viel an mir gearbeitet, Therapie, Coaching, Bücher, Podcasts. Mein Beuteschema hat sich verändert, ich kenne meinen Wert besser. Trotzdem erlebe ich immer wieder dasselbe. Männer verschwinden nach ein paar Dates oder sagen, sie mögen mich, spüren aber nichts Romantisches. Gleichzeitig weiß ich bis heute nicht, ob ich Kinder möchte oder nicht. Ich habe Angst vor Schwangerschaft und sehe viele Gründe dagegen, aber manchmal sehne ich mich nach einer Familie. Diese Unentschlossenheit verunsichert mich. Schreckt das vielleicht Männer ab?
Meine Antwort wäre nein. In der Kinderfrage ambivalent zu sein, ist das Normalste von der Welt, würde ich jetzt dazu sagen. Viele Menschen sind das in unterschiedlichem Ausmaß. Ich glaube nicht, dass das der entscheidende Punkt ist, auch wenn ich vermute, dass die Gruppe derer, die nicht ambivalent ist, also Ja sagt oder Nein sagt, recht groß ist, also eine klare Haltung hat. Aber die Gruppe Ja, Nein, vielleicht ist ja der Punkt. Ne? Vielleicht ist... Das ist komisch bei der Kinderfrage, aber die Vielleicht-Gruppe ist relativ groß und ich finde, das ist kein entscheidender Punkt und kann bei der Frage, die sie aufgeworfen hat, nicht der Grund sein, warum es für sie so schwer ist, eine stabile Partnerschaft zu finden. Ja.
Ja, das sehe ich ganz genau.
Wenn ich jetzt auf die letzte Frage mal antworten, also um die Kinderfrage gleich mal zu klären. Ja.
Das sehe ich ganz genau so. Denn auf der einen Seite, was ich immer wieder mitgebe, ist, mach dir eine Vision von deinem Leben und gucke, dass du jemanden findest, der dazu passt. Ja, und es ist schon für manche Menschen so, zum Beispiel war das für mich so, dass ich immer wusste, ich möchte Kinder haben. Das heißt, für mich wäre es schon ein Ausschlusskriterium gewesen, wenn jemand ganz klar gesagt hätte, nein, ich möchte keine. Und gleichzeitig ist es auch nicht sonderlich sinnvoll zu sagen, ich will unbedingt Kinder und suche mir jetzt einen Mann dafür. Ja, denn wir wünschen ja uns in erster Linie eine Beziehung, die auch über biologisch gesunde Kinder und die irgendwie groß zu bekommen hinausgeht, sondern wir wollen ja auch als Paar glücklich sein und darüber hinaus Werte und
jetzt mal ganz abgesehen von der Frage, ob es überhaupt möglich ist, Kinder zu bekommen.
Das hätte
also man muss ganz klar sagen, die Zahl der Paare, die nie Kinder bekommen können, lag schon immer bei etwa 10%. Das hat die Natur so vorgesehen. Das ist kein Makel unserer Körper. Das ist einfach so geplant. Und das gehört zum menschlichen Leben dazu. Und je älter wir werden, desto unwahrscheinlicher wird es ja auch noch. Mit 37 ist es viel unwahrscheinlicher, jemals schwanger zu werden, als mit 27. Oder kam mit 17, das ist biologisch so gewollt. Also nein, das ist völlig in Ordnung. Ich finde das sehr schön, wie du es gesagt hast, weil ich weiß noch genau, wie ich als Single unterwegs war bei meiner letzten Partnersuche und auf Frauen traf mit einem dringenden Kinderwunsch. Ich bin wirklich also schreiend davongelaufen. Man merkte das, das ging es gar nicht um eine Partnerschaft. Die hatten einen dringenden Kinderwunsch und sonst gar nichts. Die interessierten sich gar nicht wirklich. Also das geht nicht, nein. Das geht aus verschiedensten Gründen nicht.
Wir haben auch Gefühle.
Ja, wir haben auch Gefühle. Außerdem kann es eben wirklich sein, dass wir nie Kinder bekommen, so sehr wir es wollen. Kann das passieren? Und die Partnerschaft muss an Platz 1 stehen. Das war für mich das Allerwichtigste bei meiner Partnerwahl. Gut, ich habe den Kinderwunsch, den ich in der Tat hatte, erfüllen können mit meiner Frau. Das rechne ich ja bis heute sehr hoch an und bin bis heute begeistert darüber, dass wir zwei Kinder haben. Das hat meinen Lebenstraum, einen Lebenstraum von mir erfüllt, aber unter der Maßgabe, das ist das Allerwichtigste. Nein, das ist es nicht. Also die Partnerschaft steht am Platz 1. Okay.
Ja, absolut. Denn das ist ja was, was wir auch immer wieder mitgeben. Die Partnerschaft muss Priorität haben. Nur dann hat das langfristig auch ja Chance auf Erfüllung. Und ja, also ich glaube auch auf gar keinen Fall, dass das ist, was Claudia immer wieder die Erfahrung machen lässt, dass das Interesse von Männern von vornherein nicht da ist oder wieder abflacht, sondern sie darf absolut ambivalent sein in der Kinderfrage. Wirst du gefragt, musst du auch nicht sofort antworten. Du musst nicht sagen, ja, auf jeden Fall oder nein, auf gar keinen Fall. Man darf ganz sicher sagen, ich bin da noch im Prozess und ich wünsche mir einen Menschen, mit dem ich offen und ehrlich auf dieser Ebene sein kann und mit dem ich, wenn es passt und wir das beide uns dahin entwickeln, umsetze und wenn es sich nicht ergibt oder nicht zu uns passt, dann eben nicht der Fall ist. Und das ist ja, das macht ja sogar ihr Spektrum an potenziellen Partnern gar nicht mal kleiner, sondern ja. Viele Menschen fühlen sich davon ja auch abgeholt. Insbesondere Männer, die vielleicht nicht so einen starken biologische Uhr in diesem Alter haben wie sie, sondern die sich das nochmal, die da nochmal distanzierter auch drauf blicken und sich auch der Downsides vom Kinderkriegen vielleicht bewusst sind. Ja, es ist ja, wir hatten wir ja gerade vor ein paar Wochen schon eine Folge drüber gemacht, dass viele Menschen recht blauäugig da reingehen ins Kinderkriegen. Und ja, also das darf durchaus so sein. Das ist jetzt für sie sie muss unbedingt Kinder kriegen, dass das bei ihr nicht vorgesehen ist, das ist relativ klar in der Art, wie sie schreibt. Dann wüsste sie, dass Kinder für sie ganz wichtig sind, dann würde sie schon anders dazu stehen. Das nehme ich einfach stark an. Das sollte sie am Ende in einer Beziehung sein, in der sie gemeinsam sich dagegen entscheiden oder es einfach nicht klappt, dass sie damit wahrscheinlich besser fährt, als jetzt Kinder durchzusetzen auf Biegen und Brechen. Das lese ich jetzt einfach mal so zwischen den Zeilen.
Da hat noch jemand was zwischen den Zeilen gelesen übrigens. Meine Frau. Ja, das ist ja die immer mal wieder genannte Dritte hier im Podcast. Ja. Ja. Sie hat so zum Kinderwunsch von Claudia oder nicht Kinderwunsch von Claudia etwas sehr Klares gesagt, was ich ganz wichtig finde. Denn wenn ich so eine Zuschrift bekomme, dann entsteht bei mir ein bestimmtes Bild von dieser Frau. Das liegt ja auch daran, sie ist 37. Ich habe schon mehrfach betont, das ist genau die typische Klientin, die ich habe. Die typische Klientin, die ich habe, ist beruflich sehr engagiert, hat eine gewisse Karriere gemacht. Und dann ist es schwierig, einen Kinderwunsch zu realisieren. Das ist der Einwand meiner Frau. Unsere Gesellschaft macht es Frauen, die einen gewissen Anspruch an ihre berufliche Entwicklung haben, extrem schwer. Ihren Kinderwunsch zu realisieren. Das ist die Gesellschaft insgesamt, die Frauen herabstuft. Sobald sie Kinder bekommen, wird ihnen die weitere berufliche Entwicklung untersagt, regelrecht oder nicht mehr gefördert. Aber es hängt auch an den Männern. Es gibt für diese sehr engagierten Frauen oft nur ein sehr dünnes Segment an Männern. In manchen Bereichen gibt es gar keine, das muss man klar sagen. Also in manchen Bereichen der Wirtschaft, wer ganz nach oben will in den Vorstand, da gibt es fast kein Gegenüber mehr, das bereit ist zu sagen, oh ja, meine Frau verdient 6 Millionen im Jahr, coole Sache. Also, weil der Mann sich dann nicht mehr auf Augenhöhe fühlt. Also berufliches Engagement, ich lese das hier raus aus diesen Zeilen, meine Frau hat das auch gleich gesagt und dachte, naja, aber wie soll die das denn machen? Wie soll die denn, die muss auf so viel verzichten, wenn sie jetzt einen Kinderwunsch realisieren wird. Sie muss auf extrem viel verzichten und deshalb wird sie ambivalent sein und das ist völlig verständlich. Das ist das, was ich auch unbedingt hier noch mitteilen wollte, ja. Denn da hat sie recht, das ist so. Ich war Freiberufler, ich konnte mich häufig kümmern um unsere Kinder, aber das ist ja nicht bei allen Männern der Fall. Ich kannte Männer, die sahen ihre Kinder unter der Woche nie, von morgens bis abends nicht. Die gingen morgens aus dem Haus, sahen die Kinder
heim
nicht.
Und schläft, ja.
Und kamen heim, ja gut, 12, 13, 14 Stunden Arbeitszeit plus Wegezeit, normal. Nein, also so stelle ich mir das Leben nicht vor und so, finde ich, sollte man das auch nicht realisieren. Aber wir müssen mal zu dem Thema kommen, warum hat sie denn nun keinen Mann?
Tja,
du
hast ja in der letzten Folge schon gesagt, dass du gerne nochmal auf diese Empfänglichkeit für Lovebombing eingehen möchtest. Aber ich würde sagen, die letzten beiden Folgen, die wir aufgenommen haben, passen da auch ganz gut zu, dass sie vermutlich sich so ein bisschen als wenn sie so schon Angst hat, über einen Kinderwunsch zu sprechen auf der Partnersuche, dann wird sie auch andere Sorgen haben, sich zu zeigen und eine klare Haltung einzunehmen und sich dahingehend auch als Partnerin zu positionieren und so ein bisschen auch in Gefallen wollen hinein zu begeben, sodass sie dann eher als Freundin wahrgenommen wird. Und das ist auch das, was sie uns noch geschrieben hat, was uns ja auch inspiriert hat, die letzten beiden Folgen zu machen, dass man ihr immer wieder sagt, für was romantisch, das sehe ich dich einfach nicht, sondern eher als Freundin. Und ja, da lohnt es sich nochmal in die beiden Folgen auch reinzuhören.
Also meine grundsätzliche Einschätzung, wenn eine Frau zu dem Schluss kommt, also irgendwie will mich keiner, dann neigt sie natürlich, sich zu fragen, liegt es an mir? Vielleicht kann sie anders rangehen, ja, aber es liegt im engeren Sinne nicht an ihr, sondern es liegt daran, dass keiner der Männer, auf den sie bisher getroffen hat, wirklich zu ihr gepasst hat. Das wäre meine Schlussfolgerung oder ist meine Schlussfolgerung eigentlich nahezu immer. Wenn die, ich nenne sie jetzt mal, die beruflich engagierte 37-jährige Frau zu mir in Beratung kommt, die ist auch manchmal 39 und war auch schon mal 41. Das kommt alles vor, alles ist völlig in Ordnung. Keiner dieser Männer hat wirklich zu ihr gepasst. Und bei den meisten versuche ich an zwei Punkten anzusetzen. Einmal eben bei der Selbsterkenntnis, wie bin ich eigentlich wirklich als Mensch? Da ehrlicher zu werden, also mehr in sich reinzuhorchen. Das passt ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, mit dem Gefallen. Das ist natürlich unsere Intuition, die sagt uns, wir müssen jemanden gefallen, aber das ist nicht wahr. Sie muss jemanden finden, der sie so, wie sie ist, einfach umwerfend toll findet. Sagt, wow, ja, nicht, aha, die macht das und die ist so und naja, du. Die Männer, die mit ihr fremdeln, die nicht mit ihr warm werden, die sagen dann, ah ja, du bist eine gute Frau, also als Freundin, ja, aber...
Ja, ganz kurz, nur weil es zu diesem Punkt passt. Das ist das, was ich meine. Dass wenn wir uns auf Partnersuche nicht authentisch zeigen und nicht sagen, was wir wollen und was wir suchen, dann kann jemand sich gar nicht identifizieren als passender Partner. Und wir können auch nicht wirklich, doch wir können trotzdem gucken, passt er. Aber das Zusammenspiel ergibt sich ja gar nicht. Es gibt keine Ebene, auf der diese Verbindung dann sichtbar wird und vor allem eben nicht für das Gegenüber, weil er es nicht mit einer authentischen Person zu tun hat, sondern in dem Fall mit einem Bild, was irgendwie gezeichnet wird. Und das spüren auch Männer, wenn sie merken, da ist nicht viel da, wo ich gucken kann, passt das? Oder das hatten wir ja auch so schön mit den Gegensätzen. Da ist keine Eigenenergie. Da wird mir nur gefolgt in dem, was ich sage oder neutral geblieben. Dann ist es schwierig, diesen Menschen zu spüren. Und auch Männer über sexuelles Interesse hinaus den Wunsch, eine Frau kennenzulernen und zu spüren, wie wäre das Leben denn mit dieser Frau? Ja.
Diesen Fehler, also nicht wirklich sich zu zeigen, den machen viele meiner Klientinnen von Anfang an. Und der Anfang ist heute nun mal bei den allermeisten in dieser Altersgruppe im Internet in irgendeiner Form von Profil. Wenn ich diese Profile sehe, dann sind die so beliebig. Ich bin so easygoing, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und wenn sie in die Beratung kommen, merkt man dann, oh, die haben aber einige Leichen im Keller liegen. Das ist alles nicht sinnvoll, was da gemacht wird. Und es geht noch weiter. Ich hatte das gerade in der Beratung und ich frage mich wirklich schockiert. Ich sag, und nicht bei Bumble, ich sag, und wie viel Texte schreiben Sie da so? Wie viele Männer schreiben Sie so an? Oh ja, jede Woche so 5 bis 10. Und dann habe ich ihr in der Mail nach der Beratung nochmal geschrieben, wissen Sie, also so viele Männer gibt's da nicht, die überhaupt eine Zuschrift wert sind. Ich würde Sie um Folgendes bitten. Schreiben Sie in Zukunft nur noch einen Mann im Monat an. Das ist der Mann, wo sie von seinem Profil am meisten begeistert sind. Wirklich begeistert. Die schrieb lauter Männer an, von denen sie überhaupt nicht begeistert war, sondern, oh ja, der passt ja so altersmäßig und so weiter. Ja, was soll denn jetzt passieren? Also die Partnersuche ist ein hochkomplexer Prozess und da muss ein Match entstehen. Und ein Match entsteht nicht, wenn ich ein Profil lese und denke, oh ja, ganz nett, sondern wenn ich begeistert bin und wenn er von ihrem Profil begeistert ist. Und diese Begeisterung schon in dieser Phase, die gibt's oft überhaupt nicht, sondern so ein ganz beliebiges, ach ja. Und wenn dann die Dates auch noch so sind, jeder spielt dann eine bestimmte Rolle, ja, wir reden nur über den letzten angesagten Urlaub in Kambodscha und irgendwelche Cocktailbars, die wir gerne, und so weiter, all dieses Zeug und berufliche Sachen und nicht über Persönliches, dann wird es richtig schwierig. Ja, dann hat das eine Beliebigkeit, bei der eigentlich nicht viel rauskommen kann. Das ist das, was ich bei vielen in dieser Altersgruppe feststelle. Die sind da noch nicht rausgekommen aus dieser Beliebigkeit, die das, man könnte jetzt sagen, die das Internet ihnen nahelegt, aber das ist es, glaube ich, nicht. Das passiert in der Realität genauso, dieses sich irgendwie darstellen, so wie du es ja auch genannt hast.
Ja, das mit dem Darstellen, da gehe ich mit dir überein. Wenn ich Profilberatung mache mit Frauen, dann ist es ganz oft, dass ich sage, das könnte jetzt hier jede Frau sein.
Genau, das meine ich. Das könnte jede schreiben.
Und diesen Mut zum sich zeigen, das ist wichtig, weil das ist wirklich attraktiv. Das beziehungsweise es schreckt vielleicht, stößt vielleicht ganz viele Männer auch ab, aber es zieht diejenigen an, die das wirklich toll finden. Und das ist dann magnetisch. Aber bei deinem Tipp, da muss ich mal widersprechen. Das sehe ich nämlich ganz anders. Jetzt habe ich zum ersten Mal vielleicht in diesem Podcast einen Widerspruch, dass ich nämlich die gegenteilige Erfahrung mache, dass die Frauen, mit denen ich arbeite zumindest, oft sehr wählerisch sind und auch dann sich denken, nee, gefällt mir nicht, nee, schreibe ich nicht an. Und ich eher den gegenteiligen Tipp gebe und sage, schreib mal mehr an und sorg mal für eine größere Auswahl. Denn das Problem, was ich immer wieder beobachte, ist, wenn dann nämlich dieser eine Mann ist, der ihr so gut gefällt und mit dem gibt es dann ein Date, dann ist die Erwartung immer direkt so riesig. Dann ist auch so, und dann ist schon wieder dieses, ich bin bei mir und ich zeige irgendwie authentisch, schon nicht mehr so leicht gegeben, sondern dann ist wieder das Bedürfnis sehr groß, dann, dass das auch wirklich was wird, weil dann hat man ja vielleicht auch schon geschrieben und so viel Gemeinsamkeiten. Und ich gebe immer eher den Tipp, den gibst du eigentlich auch, dass wir gucken, wir haben Vergleichsmöglichkeiten und wir haben nicht nur diesen einen Fisch an der Angel, sondern mehrere und können dann viel leichter vergleichen und gucken, was passt. Und es fällt uns auch leichter, uns authentisch zu zeigen, weil wir wissen, wenn es jetzt mit dem nicht klappt, dann habe ich ja nächste Woche noch ein Date mit einem anderen oder so. Und ich bin nicht jetzt einmal im Monat auf diese Person festgefahren. Aber da ist meine Erfahrung ein bisschen anders als deine.
Okay, ich wollte nochmal darauf hinaus, was bei den meisten eben tatsächlich fehlt. Ich habe vorhin gesagt, es fehlt so ein bisschen die Selbsterkenntnis, wer passt zu mir? Das ist ja die Kardinalfrage, die ich auch immer mit diesem Online-Workshop aufwerfe. Wer passt zu mir? Aber die Gegenseite ist ja das, wie erkenne ich, wie ein Mensch ist, also die Menschenkenntnis. Mhm. Und da entsteht folgendes bei der Partnerwahl, bei der Partnersuche folgendes Problem. Wenn jemand, ich nenne es jetzt nochmal, beruflich sehr engagiert ist, ja, also sehr, sehr viel Energie auf einem bestimmten Karriereweg gelegt hat, dann kann es passieren, dass er darüber eben sehr wenig weiß. Nun ist es bei dieser Frau so, sie hat ja geschrieben, sie hat auch Coaching-Erfahrung und also sie hat sich da schon etwas weitergebildet, aber es kann sein, dass da eben noch was fehlt. Und wenn Menschen nicht genau wissen, wie sie herausfinden sollen, wer passt zu mir, dann neigen sie dazu, zu dem Prinzip der Heuristik. Die Heuristik, das ist der Trick unseres Gehirns, uns eine Abkürzung vorzuschlagen. Die Abkürzung, die übliche Abkürzung, die unser Gehirn uns vorschlägt, wenn wir nicht wissen, wer zu uns passt, ist die sexuelle Anziehung, ganz klar. Fühle ich mich zu ihm hingezogen? Ist ja auch ganz einfach zu spüren. Deshalb entstehen so viele Beziehungsversuche auf diesem Weg. Nicht der passt zu mir und das begeistert mich, sondern das Gehirn schlägt uns vor, ach, nimm doch den du erotisch besonders begehrenswert findest und versuch es mit dem. Das ist eine interessante Strategie des Gehirns, aber das macht es übrigens noch nicht so sehr lange. Ja, das macht es erst, seit wir die Pille haben. Seit das überhaupt möglich ist, übereinander herzufallen und nachher keine Kinder zu kriegen. Ja, vorher haben das Männer wie Frauen sich reiflich überlegt, ob sie übereinander erfahren. Ja, aber es ist eine moderne Erscheinung, dass dieses in den Vordergrund treten der Sexualität eben so massiv ist. Also das ist eine Möglichkeit. Ich nenne jetzt nochmal eine andere Heuristik. Es gibt auch diejenigen, die mit der Checkliste ins Date gehen und dann steht da eben, will er auch Kinder und ein Haus und noch ein paar Punkte und dann werden die abgehakt. Ach ja, den nehmen wir. Aber das hilft auch nicht weiter. Und dann gibt es die dritte Heuristik, die ich jetzt vorschlage. Sie checkt seine Interessen ab. hey, der geht ja auch surfen, so wie ich, und dann noch zwei, oh wow, den nehme ich, ja. So, das sind Abkürzungen, die das Gehirn vorschlägt, an denen wir uns festhalten. Aber ob es eine Beziehung wird oder nicht, entscheidet sich am Charakter, ob zwei Menschen wirklich zueinander passen, ob da wirklich also eine Übereinstimmung auch im Charakterlichen ist. Und deshalb setze ich, also ich als Berater, so sehr darauf, eben auf Selbsterkenntnis, Menschenkenntnis, und sagen, okay, schulen wir doch mal diese Charakterkunde und die Frage, wie kann ich denn erkennen, ob er passt, woran kann ich das erkennen? Was passt wirklich zu mir, was passt nicht zu mir? Das ist eigentlich der Kern auch der Beratungen, die ich mache und auch eben der Workshops. Das ist meine Vermutung, dass das hier bei ihr irgendwelche Abkürzungsversuche ihres Gehirns gibt, die ihr vorschlagen, ach, versuch's mal mit dem, versuch's mal mit dem. Aber interessanterweise merken die Männer, dass es nicht passt. Das ist das Auffällige. Da habe ich auch noch eine Theorie zu, aber das sprengt wahrscheinlich den Rahmen heute, oder? Sollen wir die auch noch machen?
Gerne. Ich wollte das ergänzend noch sagen zu dem, was du gesagt hast. Denn wie ich das mache in meinem Online-Kurs ist, ich gebe einen mehrstufigen Prozess mit, sich klar zu machen. Und zwar wirklich anhand bestimmter Kriterien dann wieder, mit der man aber nicht wie eine Checkliste ins Date geht, sondern dass man sich ganz genau überlegt und das auch skaliert, ja. Aber wie soll er sein? Und sich dann auch klar macht, woran erkenne ich das? Ja, denn wir haben ja im Date oft auch so diese Tendenz dazu zu sagen, ach ja, er soll, und das eher auch so bei generischen Kriterien wie nett. Und dann hat er irgendwie einmal was Nettes zum Kellner gesagt oder so, und dann ist er nett. Ja, aber wirklich zu sagen, wie soll er sein? Wie soll er mir gegenüber sein? Woran erkenne ich das? Auch in diesen ersten Date-Erfahrungen, dass es gibt eine Klarheit, woran ich dann auch mir selbst wieder vertrauen kann und sagen kann, nee, das passt da nicht und ich darf hier entscheiden. Und dieser Mensch, das ist aber sehr realistisch, dass es einen Menschen gibt, der diese Kriterien, die ich jetzt aufgeschrieben habe, hat. Und ich weiß, woran ich das erkenne. Das heißt, ich muss auch nicht ständig an mir zweifeln und denken, aber er scheint mich zu mögen, also muss ich ihn auch mögen oder was auch immer, was wir dafür für spannende Erfahrungen dann auch teilweise machen, sondern dass wir wirklich wissen, das hat Potenzial oder das hat kein. Und ich habe auch später, hilft auch später in der Beziehung, wenn man dann, Klarheit ist so ein tolles Tool, weil man dann in Krisen, wenn man mal zweifelt, aber weiß, warum habe ich diese Person ausgewählt und eben auf einer anderen Grundlage als auf Sexualität oder auf gemeinsamen Interessen. Ja, und jetzt bin ich gespannt auf deine weitere Theorie.
Oh, das ist ein tiefer Abgrund, in den wir jetzt schauen. Ich bin immer in gewisser Gefahr, mehr Kritik von Feministinnen zuzuziehen, wenn ich das sage. Aber Frauen, die beruflich sehr engagiert sind, können möglicherweise sehr gebildet sein. Und der Mann kann das Gefühl bekommen beim Date, oh, dieser Frau bin ich unterlegen. Männer hassen Unterlegenheitsgefühle, wie die Pest. Ja? Das bezieht sich nicht nur auf den Bildungsstand. Also wenn sie jetzt zufällig Professorin sein sollte in der Schweiz, in irgendeiner Elite-Uni, dann wird es mich nicht wundern, wenn Männer einen Rückzieher machen und sagen, ja, du bist ja ganz nett, aber ich glaube als Partnerin nicht. Ich muss das nicht gut finden, denn umgekehrt passiert das ja nicht. Der Mann darf überlegen sein, so ist unsere Kultur. Das bezieht sich auf den Bildungsstand und das bezieht sich ganz eindeutig auch aufs Einkommen. Die Frau, die mehr verdient als der Mann, wird von dem Mann in aller Regel sofort durchgewunken. Auf der Stelle, wenn er das merkt, wird er das tun. Auch das muss ich nicht gut finden und sagen, oh ja, toll, super so. Ich kann nur feststellen, so ist unsere Kultur nach wie vor. Es führt zu Problemen. Was nicht zu Problemen führt, ist die Wahl auf Augenhöhe. Ich muss mich jetzt mal wieder hier als ausgewiesene Adlerianer outen, also Alfred Adler, der für die Wahl auf Augenhöhe eingetreten ist, der Tiefenpsychologe. Wir sehen, dass das möglich ist. Die Wahl auf Augenhöhe funktioniert. Und das ist ein riesiger Fortschritt, dass die Wahl auf Augenhöhe funktioniert. Also der Chefarzt nimmt nach wie vor nicht die Chefärztin als Ehefrau nicht und nicht als Geliebte. Aber er nimmt die Oberärztin und nicht mehr die Krankenschwester. Das ist das Interessante. Es ist ein Fortschritt gesellschaftlich gesehen, dass da doch etwas passiert ist. Aber wir dürfen uns nicht einbilden, dass dieser Fortschritt schon so allzu weit gegangen ist. Männer konkurrieren. Und sie konkurrieren in einem Ausmaß, das manche Frauen, die ich in der Beratung habe, gar nicht verstehen und sagen, ja, was soll denn das? Was hat er denn dagegen, wenn ich ein bisschen mehr verdiene als er? Also es gibt Männer, die schon bei 100, 200 Euro mehr, die Frau hat am Rad drehen. Also ihr eigener Selbstwert ist in Gefahr. Wirklich. Also ich muss das wirklich nicht gut finden. Ich finde das miserabel nach wie vor. Aber ich muss Frauen darauf hinweisen, dass es dieses Phänomen gibt. Und das kann eine Rolle spielen. Es gibt noch ein drittes, das ist das Aussehen, wenn unsere Claudia
zufällt. Und ich muss an der Stelle auch bestätigen, was mir auch vielleicht Kritik ein, wo ich mir auch Kritik einfange, aber das ist halt, ja, meine Erfahrung spiegelt das auch wieder, dass auch auf Seiten der Frauen das ein Thema ist teilweise, dass, wenn ich mit erfolgreichen Frauen arbeite, dass sie sich auch daran stören, dass sie gerne trotzdem immer noch nach oben wählen. Ja, und das ist, oder zumindest auf Augenhöhe, und dass sie selbst in Zweifel geraten, wie soll das funktionieren, wenn er gehaltstechnisch oder statustechnisch unter mir steht, finde ich das attraktiv, wie soll das funktionieren, wenn wir Kinder haben und so weiter und so fort, oder auch, ja, in Paaren das auch zu Krisen führen kann, weil es immer noch einen Teil von uns gibt, in dem der Mann gerne derjenige sein möchte, der die Familie versorgen will und dafür auch anerkannt werden möchte und eben nicht dahingehend mit seiner Frau in Konkurrenz treten will und die Frau das oft auch nicht will. Und das ist etwas, was wir uns vielleicht nicht gerne anhören, weil wir gerne weiter wären, aber letzten Endes spielt es noch stark mit.
Ja.
Jetzt das dritte, mit dem Aussehen.
Das Aussehen, ja, das führt manchmal zu Problemen. Also eine Frau, die besonders gut aussieht, kann natürlich auch Probleme bekommen bei der Partnerwahl, weil der Mann möchte sich ihr nicht unterlegen fühlen. Das ist aber ein beidseitiges Problem. Das geht auch umgekehrt genauso. Die meisten Menschen wählen beim Aussehen auf Augenhöhe jemanden, der ähnlich gut aussieht wie sie selber. Aber das kann schon sein, dass sie dann denkt, ach ja, der sieht doch gut aus, dass er das aber nicht denkt, dass er denkt, ach, diese Frau sieht doch wirklich besser aus als ich, und dass er aufgrund dieser Tatsachen Rückzieher macht. Also so sind Menschen, man kann das menschliche Gefühlsleben da nicht beliebig beeinflussen, das ist dann so, aber das könnte auch ein Grund sein, warum es ihr passiert. Das habe ich jedenfalls in der Beratung immer mal wieder, dass das Aussehen eben doch auch ein Punkt ist. Und wenn eine Frau besonders gut aussieht, dann ist es eben leider so, dass die passenden Gegenüber etwas seltener werden. Das ist bei der Körpergröße ja noch viel schwieriger. Also ab 1,85, auch da rivalisieren wir, oder da wählen wir hierarchisch, müsste man sagen. Rivalisieren ist da das falsche Wort. Wir wählen hierarchisch. Männer wie Frauen, die Frau, die einen deutlich kleineren Mann will, die kann man auch suchen. Die kann man auch finden, ja, das geht. Habe ich ja schon mal gesagt, ne? Berlin-Kreuzberg und Friedrichshain, da findet man diese Paare. Aber ansonsten findet man die in Berlin so gut wie gar nicht. Gibt's fast nicht. Der Fortschritt ist eine Schnecke, ja.
Mhm.
Okay, das waren jetzt meine Ideen, die ich hatte.
Ja, und dann hast du ja beim letzten Mal noch angesprochen, dass sie vielleicht sehr offen ist für Lovebombing, hattest du es da noch genannt. Ob man jetzt so weit in diesem Fall geht, weiß ich nicht. Aber sie hat ja auch gesagt, sie ist sehr nett und sehr, hat viele Freunde und wird sehr geschätzt. Und wichtig einfach nochmal, und das gilt für Männer wie für Frauen, ist einfach einen Selbstwert zu haben, einen gesunden Selbstwert zu haben und zu wissen, was bringe ich mit und wer bin ich, was bin ich wert. Denn das macht attraktiv auch, ja, und sich eben nicht, hatte ich jetzt eingangs auch schon gesagt, aber um das nochmal rund zu machen, nicht anzupassen und zu denken, und sich unter Wert zu verkaufen und den anderen aufs Podest zu stellen und ruhig da reingehen in die Partnersuche mit, ich wähle, ich bin wertvoll, es gibt Menschen, die zu mir passen und die werde ich finden und die darf ich prüfen und ich muss mich weder anbiedern noch, ja, noch glauben, dass es das nicht gibt, was zu mir passen kann.
Das relativ viele dieser Frauen, die in dieser Altersgruppe zu mir kommen und beruflich so erfolgreich sind, haben einen Elternteil gehabt, das schwer zu erreichen war. Und das macht anfällig für Komplimente, für das Lovebombing, für alles Mögliche. Und das sind dann eben, ja, dann halt mir jemand vielleicht für passend, der es überhaupt nicht ist, einfach weil wir ein paar Komplimente bekommen. Es kann jetzt aber Folgendes auch noch passieren. Es kann auch passieren, wenn der uns dann näher kommt, wenn der ein paar Dates mit uns hatte, dann stellt er fest, huch, das ist zwar eine ganz hübsche Frau, aber die hat ja einige Charakterzüge, die gar nicht zu mir passen. Das ist was ich auch wieder und wieder sehe. Was ich auch ganz oft sehe, ist, dass das Äußere und das Innere überhaupt nicht übereinstimmen. Also da kommt der große, riesengroße, kräftige Kerl, der hat Muskelpakete ohne Ende. Und wenn man mit dem redet, merkte man, oh, ist das aber ein sensibler Mann. Der hat extremste Dinge in seiner Kindheit erlebt. Und da entsteht ein Gegensatz zwischen Außen und Innen. Das heißt, dieser Mann bekommt pausenlos Angebote von Frauen, die einen muskelbepackten Kerl haben wollen, ja. Und aber die mit dem weichen Inneren gar nicht zurechtkommen, das auch gar nicht erwarten. Das gibt's bei Frauen umgekehrt ganz genauso. Auch das könnte der Fall sein. Aber ihr merkt schon, diese Sendung könnte viele, viele Stunden dauern. Und ich wusste, dass das so sein könnte. Und deshalb bin ich auf folgende Idee gekommen. Das Problem bei unserem Format ist ja, dass wir viel zu kurz sind. Es gibt ja diesen Podcast von der Zeit, diesen unendlichen Podcast. Wie heißt der nochmal? Alles gesagt, ne? Der hört erst auf, wenn der Gast oder die Gästin irgendein Stichwort sagt. Das kann nach 6 oder 8 Stunden sein. Und ist das Problem, dass die uns noch nie eingeladen haben? Dich nicht und mich nicht. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die meisten, die hier zuhören, uns da noch nicht vorgeschlagen haben. Und vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, weil dann könnte man wirklich mal über 6 Stunden lang zu diesem Thema erzählen. Also ihr merkt schon, ich bin fasziniert von der Idee. Mhm. Weil je länger ich das mache, und ich mache es ja sehr, sehr lange, desto mehr Erfahrung läuft da auf und desto mehr Ideen bekommt man ja auch, was alles sein kann, was man alles berücksichtigen muss. Und das ist ja jetzt nur hier die Frage Partnersuche. Wie kriege ich jetzt die Kurve? Ich bin 37, ich gehe auf die 40 zu. Ich will jetzt was erreicht haben. Ich will jetzt, dass das aufhört mit dieser Drehtür an Männern, die so kommen und gehen und kommen und gehen. Ich will Konstanz in meinem Leben haben. Das ist das Thema zwischen 35 und 40.
Ja, ja, das ist eine sehr schöne Idee. Ich würde mich freuen, wenn...
Das war jetzt so ein Trick, um jetzt alle macht. Mal dazu zu bewegen.
Ich war ja neulich in einem, das ist auch schon wieder ein Jahr her, in einem Podcast, der ist ungeskriptet. Der ist auch recht bekannt mittlerweile. Und da haben wir 3 Stunden gesprochen und ich hätte, war immer noch nicht ausgesprochen. Also, ja. Aber das würden wir zwar auch schaffen. Ja.
Das ist in der Tat so, je länger ich rede, desto mehr Ideen kommen mir noch, was alles sein kann.
Ich habe jetzt auch noch wieder ein paar angehäuft im Hinterstübchen.
Okay, dann behalten wir die für uns und nutzen die dann, wenn wir bei Alles Gesagt eingeladen sind. Ja?
Okay, super. Ja. Und neben euren Empfehlungen für andere Podcasts freuen wir uns auch sehr über eure Zuschriften an liebe@welt.de, denn das gibt uns immer wieder Esprit für neue Folgen.
Ja, vielen so Dank wie die dafür. Von Claudia, die kam rein, ist mir aufgefallen, dir aufgefallen. Und
sie hat uns jetzt Futter für 3 Folgen geliefert, doch auch, ne? Also
eine Menge Anregung gegeben jedenfalls und eine komplette Folge bestritten. Also schönen Gruß in die schöne Schweiz.
Ja.
Herzlichen Dank für die Zuschrift und wünschen ihr alles Gute.
Und dann freuen wir uns wie immer auch über eure zahlreichen Abos und 5-Sterne-Bewertungen. Damit helft ihr uns sehr und auch anderen Menschen, die mehr über die Liebe erfahren wollen. Und für nächste Woche haben wir noch keinen. Da lassen wir uns wieder überraschen.
Ja, wir gucken mal, was reinkommt an Post.
Wir freuen uns.
Bis dahin.
Alles Liebe.